Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Unternehmensethik komplementär zu Compliance, ja oder nein? Und dafür habe ich mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Dr. Bettina Palazzo. Herzlich willkommen, liebe Bettina.
Ja, ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir zusammen zaubern werden.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast heute. Wir bewegen uns ja heute so ein bisschen außerhalb des Strafrechts und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jemand gefunden habe, der mir da so ein bisschen Unterstützung leistet und jemand wie du, die schon so lange Jahre im Bereich Compliance unterwegs ist. Da gab es ja das Thema Compliance noch gar nicht, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute mal drüber reden können. Aber bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz, wer bist du, was tust du, wo kommst du her, wo gehst du hin?
Ja, sehr gerne. Es hat alles so angefangen mit der hektischen Suche nach einem Thema für meine Magisterarbeit. Und da hat man mir bei Siemens angeboten, ja, schreib doch mal was, würde uns interessieren, was es so in Business Ethics in USA gibt, weil ich habe eigentlich Amerikanistik studiert. Und das habe ich dann gemacht und ich habe eigentlich nie wieder aufgehört. Und es ging dann so durch Irrungen und Wirrungen über die Tiefen der akademischen Durchdringung mit meiner Doktorarbeit zu meinem ersten Job bei KPMG, wo wir dann versucht haben, die Unternehmensethik so als den präventiven Ansatz nach dem, weil man ja in der forensischen Prüfung immer schon drin ist, wo irgendwas Schlimmes passiert ist im Unternehmen, zu verkaufen. Das hat damals nicht so gut geklappt, weil der Mindset einfach noch nicht da war. Das war wirklich so, die Bösen müssen jetzt da raus und dann schauen wir uns das Thema nie wieder an.
Ja.
Klassiker. Und das hat sich dann dramatisch geändert, hauptsächlich dem Siemens-Skandal 2006. Und seitdem habe ich immer wieder versucht, das Thema attraktiver zu machen. Also, weil die erste Reaktion nach den Skandalen ist ja immer so Compliance und strengere Regeln und Policies und Prozesse und Kontrollen, bis die Mitarbeiter keinen Bock mehr drauf haben. Und deswegen brauchen wir die Ethik, die wegkommt nur von diesem Negativen und wir passen auf, dass euch nichts passiert, hin zu, hey, das ist so eine Art, so wollen wir sein als Company, wir helfen euch dabei. Ja, so diese, was man will, so nach dem Motto, wollen ist, wir müssen nur geiler.
Machen, dass wir drüber reden, nur besser, ne? Ähnliches Thema.
Genau, so,
aber du bist doch jetzt auch Compliance-Influencerin, habe ich gehört.
Ja, das kam über meine ganze Auseinandersetzung mit Compliance-Kommunikation, weil 2018, glaube ich, war es, kam ein Kunde auf mich zu und meinte, hey, wie sieht's aus? Wir merken gerade, wir haben jetzt alle unsere Prozesse alles gut aufgegleist, aber wir sehen immer mehr, wir müssen das intern besser kommunizieren und besser verkaufen. Und das ist ja so was, wo so, ja, nicht böse sein, aber der Jurist an sich, die Juristin an sich, hat da so ein bisschen Probleme.
Weil das ist das jetzt ist ein bisschen das, pauschal, würde ich sagen.
Ja, wir wollen ja auch ein bisschen provozieren hier. Nein, ja, ja.
Alles gut.
Es ist einfach, ach was, wir haben ja alle nicht gelernt, wirklich zu verkaufen. Und ich bin großer Fan von dem Buch von Daniel Pink, der sagt, Selling is human. Weil wir müssen ja ständig irgendwas verkaufen oder verhandeln, ja, ob wir jetzt unserem Teenager verkaufen müssen, seine Hausaufgabe zu machen oder das Zimmer aufzuräumen oder unserem Verkaufsmitarbeitenden zu erklären, dass fancy Dinners mit potenziellen Kunden nicht immer so eine tolle Idee sind, ja, und das, wenn ich das einfach nur auf Leute so pushe, ne, Aktion, Reaktion, haben wir schnell diesen klassischen Rebellious Teenager-Effekt, da kommen wir nicht weiter. Deswegen Influence war dann so mein Thema und darüber habe ich dann so eine Toolbox für Compliance, wo ich alles in die Trickkiste von Marketing, Branding, Communication und der Psychologie des Einflusses gegriffen habe, aber nicht eben so im Sinne von Manipulation, sondern wir helfen dir und wir machen das attraktiv und wir wollen wissen, was bei dir da los ist, ja. Und das Programm, das ich dazu entwickelt habe, habe ich dann eben Compliance Influencer genannt, so inspiriert von Social Media, weil wir können auch unheimlich viel lernen draus. Was für Inhalte werden denn viral? Weil ich will ja meine Kommunikationsarbeit als Compliance nicht immer, ich will ja das alles nicht allein anschieben, sondern ich will, dass möglichst viele Leute das teilen. Ja, und dann hat zufällig die International Compliance Association in London so einen Award, auch so genannt, Compliance Influencer. Und dann habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt und habe mich beworben und ja, habe das auch gewonnen, weil alles andere hätte mich auch sehr
Herzlichen
gewundert.
Glückwunsch.
Muss
Also
ich ehrlich
Award-winning
sagen.
Compliance Influencer. Ja, also das
Genau.
ist schon lustig. Aber war cool. Also dann, aber lass uns doch mal jetzt in Medias Res gehen sozusagen und ein bisschen über Unternehmensethik reden. Unternehmensethik ist ja so eine herausfordernde Sache, weil Ethik ist ja viel, ne? Und jedem Kulturkreis ist es vielleicht auch ein bisschen anders besetzt. Aber vielleicht können wir mal so ein bisschen auch generalisieren und stereotypisieren zum Zwecke dieses Podcasts. Wir haben jetzt hier nicht 3 Tage Zeit. Auch gerade aus der internationalen Arbeit. Und vielleicht mal ganz simpel angefangen, gibt es sag mal, typische ethische Fallstricke oder Grauzonen, die dir bei deiner Arbeit mit deinen Kunden, Unternehmen immer wieder begegnen?
Ja, also da gibt es natürlich massenhaft. Was mir in letzter Zeit relativ häufig gesagt wird von meinen Kunden, ist, dass sie beobachten, dass viel Fehlverhalten nicht dadurch kommt, dass jemand sich da irgendwie bereichern wollte, sondern mehr so, weil die denken, ah, ich muss das jetzt für die Firma machen.
Ja, das glaube
Ja,
ich auch.
das war ja auch eigentlich so der Fall damals schon bei Siemens, wo mit diesen schwarzen Kassen und so weiter, weil man dachte, sonst kriegen wir diese Aufträge nicht. Ja. Und kann so sein, wenn man wirklich ein schlechtes Produkt hat, vielleicht. Aber es ist eben häufig auch sowas, was Mitarbeitende einfach so annehmen. Ja, das ist so eben so versteckt, weil man spricht es nicht an und dann denkt, und weil eben der dominante Diskurs ist immer Profit und du musst deine Zahlen machen und wenn du da nicht der Gewinner bist, bist du schwach und aus. Das bringt Menschen zum Schweigen und zum Vertuschen und sie trauen sich nicht mal zu fragen, hey, ist das jetzt eigentlich okay? Sehr schönes Beispiel, in letzter Zeit gab es meinen Freund und Kollege Richard Bistrong, der selber also sogar im Gefängnis war und dann so Kronzeugenregelung in den USA für Korruption. Der hat erzählt das in seinem jüngsten TED-Talk sehr schön, wo er erklärt, er war dann da unter Druck und stand vor der Situation, zahlen zu müssen oder glauben zu müssen, zu glauben, zahlen zu müssen. Und er hat sich aber nicht getraut oder es kam ihm irgendwie nicht der Gedanke, weil er den Eindruck hatte, da gibt sich da so eine Blöße, da ist man schwach, wenn man dann, er war ja immerhin da so Vice President und du musst dann eben Entscheidungen treffen und das auf dich nehmen. Das finde ich eine ziemlich spannende Geschichte. Dann Fallstricke auf einer meistens so niedrigschwelligen Ebene von Fehlverhalten sieht man ganz oft das Thema Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten. Da habe ich eine nette Geschichte, was heißt eine erhellende Geschichte aus einem meiner allerersten Ethikprojekte, wo mir Workshop-Teilnehmer erzählt haben, dass sie in der Süßwarenabteilung im Kaufhaus kam der Chef jeden Morgen rein und hat sich erstmal so eine Praline geschnappt und gegessen. Ja, und da kann man sich dann vorstellen, dass der Chef hat wahrscheinlich nicht gemerkt, dass das jetzt vielleicht keine so. Also Anspruchsdenken und hat das vielleicht sogar lustig gemeint, aber das kommt natürlich aus so Ungerechtigkeit ein. Unser Chef darf sich da was nehmen, wir dürfen das nicht. Kann man sich vorstellen, dass dann also die berühmten Inventurdifferenzen im Rest der Abteilung auch hochgegangen sind, weil dann natürlich bei dem Vorbild und bei diesem Empfinden von Ungerechtigkeit, das wollen Menschen immer ausgleichen. Also das ist eine
Das Gute ist, dass bei
wichtige.
uns alle Zugriff auf alle Süßigkeiten haben bei uns.
Ja, genau. Ja. Oder einmal auch bei meinem, das habe ich auch mal bei meinem Kellnerinnenjob im Studium gelernt, hat mir auch einer mal gesagt, ich kann natürlich meine Mitarbeitenden schlecht behandeln oder sie schlecht bezahlen, aber dann muss ich auch wissen, dass sie dann mehr von mir klauen. Ja, und
Nun denn.
das wird oft übersehen. Ne? Das ist. Ja, das ist tief in einem drin, dieses Gerechtigkeitsbedürfnis, und das ist eben sehr subjektiv. Ja, dann erzählt sich da so eine Story und damit hat man die wunderbare Rechtfertigung, dann was Falsches zu tun. Und mein dritter Fallstrick ist auch oft so mangelndes Bewusstsein oder so ein bisschen Naivität oder wir glauben ja auch immer von uns selber, dass wir sehr ethisch sind, eigentlich auch ethischer als der Durchschnitt, was ja eigentlich nicht geht, rein statistisch. Es gibt da so eine Studie wo man in England sogar Gefängnisinsassen gefragt hat und die waren auch alle der Meinung, dass sie ehrlicher und mitfühlender als der Durchschnitt der
Stimmt,
Bevölkerung
der
sind.
Siegstudie kenne ich auch, habe
Ja,
ich auch gelesen.
das ist
Das ist
schon
total lustig.
großartig. Ja, ne? Und auf unser Thema runter, am Anfang meiner Karriere war ich da auch noch schlecht vorbereitet, weil immer so ein heißes Thema ist ja immer Einladungen und Geschenke. Und immer wenn es darum ging in Workshops, haben mir die ManagerInnen immer so gesagt, ja, so ein Abendessen mit einem Lieferanten, das beeinflusst mich doch nicht in meiner Entscheidung, ja. Und die waren da auch, da ist man natürlich immer voll von überzeugt, weil man, und heute zum Glück habe ich dann immer die coolen Argumente aus der experimentellen Verhaltensforschung, wo man eben weiß, die Macht der Reziprozität, die
Ja.
nimmt man nicht so wahr. Wenn ich was klein, auch wenn es nur was Kleines ist, bekomme, habe ich unterbewusst den Drang, was zurückzugeben. Was an sich ja schön ist, aber was ja dann vielleicht auch der smarte Supplier-Mitarbeiter so ausnützt. Ne? Und es ist auch so schwierig, weil natürlich wollen wir alle keine so aseptisches Wirtschaftsleben, wo wir nicht auch Beziehungen aufbauen und mal was zusammen essen. Ne? Und da so das ist so ein slippery slope. Wo ist da die Grenze? Was ist da angemessen und nicht?
Genau, das ist
Ja.
ja die große Herausforderung im Detail und das sind auch ja die Themen. Ich finde es immer schade, wenn Compliance so mit Mittagessen und Abendessen verwechselt wird. Weil ich glaube, die Regelungswut, die sich um dieses Thema teilweise entspinnt, ist leider völlig fehlallokiert, weil die wesentlichen Themen leider immer wieder nicht behandelt werden. Deswegen versuche ich immer, da ein bisschen bei meinen Mandanten ein bisschen moderat einzuwirken darauf, dass das natürlich ein wichtiges Thema ist, aber mit Sicherheit nicht beim Thema Compliance darum geht, wie oft man jetzt jemanden zum Mittagessen einlädt, wenn sich
Ja,
das im
ja,
normalen
ja.
Rahmen hält. Sondern da gibt es andere ganz wichtige Dinge. Und da ist, glaube ich, gerade das Thema Ethik im Sinne von Integritätskultur sozusagen. Ich glaube, wenn das oben drüber steht, dann wird es auch nicht zu übermäßigen Einladungen oder sonst was kommen, weil man da einfach ein Grundgefühl dafür hat, was eigentlich noch angemessen ist und was nicht. Das ist meine These.
Ja. Sehr schön. Ja, das Thema Einladung erhitzt halt immer die
Genau.
Gemüter, weil ich glaube, es geht letztlich darum, um Wertschätzung und um Freiheit und Autonomie. Und ich will ja nicht als erwachsener Mensch solche Sachen gesagt bekommen. Und deswegen auch immer so dieses, ich weiß das schon, ich bin schon groß, Reaktion, ja. Das ist genau das, warum ich gesagt habe, Ethik und Compliance ist komplementär. Klar, brauchen schon mal so ein paar Regeln, die kommen ja auch oft von außen durch Gesetz, das man dann vermitteln muss intern. Aber man braucht unbedingt diese andere Seite, wo es um eigenverantwortliche Lösungen, um Hinschauen, um Bewusstsein geht und da, ja, um das zu wecken und auch den ja, dann nicht zu viel vorzuschreiben, aber Hilfestellungen zu geben, wie eigenverantwortliches Handeln geht.
Genau, ganz wichtig ist ja unser Hauptadressat wahrscheinlich von solchen Compliance-Maßnahmen erstmal eine Führungsebene. Ja, es gibt natürlich auch die Ebene der Mitarbeitenden, aber wenn man der primäre jetzt mal juristische Kontext sozusagen ist, auch erstmal diese Leitungspersonen sich anzugucken, aus verschiedenen Gründen. Aber gibt es denn, wenn wir uns jetzt mal diese mitarbeitenden Gruppen anschauen, siehst du irgendwie bestimmtes anderes Fehlverhalten eher auf Mitarbeitendenebene als auf Führungskräfteebene? Oder wie ist da deine Erfahrung? Und vor allem, welche Unterschiede gibt es da möglicherweise in den Ursachen für so ein, sagen wir jetzt mal, Compliance-Fehlverhalten?
Ja, also da gibt es auch Forschung dazu, eigentlich schon
Mhm.
sogar schon relativ alte Forschung. Ich habe das dann gleich genutzt, die schöne Frage, um das mal zu recherchieren. Und ich habe es mir auch vorher selber überlegt. Und so, insofern passt meine Intuition zusammen mit der empirischen Forschung. Der Knackpunkt in der Unterschiedlichkeit von beiden ist die Macht. Ja, also die Forschung sagt, Führungspersonen haben seltener Fehlverhalten, aber wenn, dann sind natürlich, ist der Schaden größer, weil die einfach mehr Macht haben. Ja, und das ist auch oft, das kommt aus verschiedenen Dynamiken. Man weiß heute auch aus der neurologischen Forschung, dass tatsächlich Je mehr Macht man hat und vor allem, wenn das nicht kontrolliert wird, was du mit deiner Macht machst oder wenn du schlecht vorbereitet bist auf diese Machtsituation, dann führt das schnell zu einem Nachlassen an gutem Zuhören, Empathie, impulsives Verhalten, schlaue Entschuldigung für schlechtes Verhalten und so Anspruchsdenken. Mein prägendes Erlebnis war da damals in meiner Zeit bei KPMG, als wir in so einer forensischen Prüfung waren. Und da ging es um, ja, so Selbstbereicherung, bisschen tief in den Pott der Reisekostenabrechnung greifen und andere Dinge von dem Geschäftsführer. So First-Class-Tickets inklusive Gattin nach New York, 5-Sterne-Hotel mit Spa-Besuch und so weiter und alles so auf Organisationskosten. Und das war wirklich so, ich mache hier so viel, ich arbeite so hart, ich verdiene mir das. Natürlich gekoppelt und dadurch sehen wir sehr schön die Komplementarität zu Compliance. Es gab auch überhaupt gar keine Regelung für Reisekostenabrechnung. Ja, und dann schaukelt sich das natürlich wunderbar so gegenseitig hoch. Ich bin da so der kleine Gott und habe auch tolle Sachen gemacht und kann mir das dann so rechtfertigen. Und es gibt auch gar keine Regeln. Ich bestimme das einfach. Und das ist eben auch noch so wichtig. Ich frage dann auch immer Workshop-Teilnehmer, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen unethisch und illegal? Und das ist eben schwierig, weil ich stehe einfach nicht auf eines Morgens und sage, so, heute mache ich mal was Illegales, ich manipuliere den Leitzins oder sonst irgendwas, sondern das sind eben so kleine Schritte, ne? Dieses typische, der gekochte Frosch, wo ich den Unterschied zwischen diesen kleinen Etappen gar nicht merke. Auch damals bei meinem ersten Ethikprojekt haben wir das gesehen, da ging es um Umtauschbetrug in einem Kaufhaus und meine Partner da im Audit konnten total nachverfolgen. Das fing damals mit 5 D-Mark an, wo jemand mal gemerkt hat, oh, ich kann da jetzt einfach mal was aus der Kasse nehmen und das merkt keiner. Und dann wird es im Laufe der
Genau, dann
Zeit
wird es
mal
groß.
ein bisschen mehr. Und dann beobachten das andere und die machen es auch und dann normalisiert sich das. Das ist eben, ja, es ist ansteckend und verbreitet sich wie ein Virus.
Genau, und wie verhindere ich das jetzt sozusagen? Also wenn ich jetzt sage, ich erkenne diese Phänomene, also ich erkenne diese, sag mal, dieses Machtspiel
Ja.
oder dieses, sag mal, übermäßiges Freiheitsausleben und Demonstrieren. Auf der anderen Seite dieses kleine. Ich meine, bei der Ernährungscompliance in Anführungszeichen geht es ja ums Anfüttern so, also sozusagen ja, irgendwie die Grundidee. Also ich merke, es geht was Kleines und ich werde dann immer größer und dann gibt es vielleicht noch Reziprozitäten und solche Themen. Wie kann ich denn jetzt als Führungskraft so etwas verhindern? Ich meine, es gibt ja eine Vorbildfunktion. Welche Arten von Führungsstil oder Führungskompetenz fördern denn ethisches Verhalten besonders? Und welche verhindern es vielleicht auch?
Ja, das ist ja mein anderes Lieblingsthema. Ich habe da ja auch ein ganzes Programm entwickelt, das nennt sich Ethics Gym. Und das ist auch der Gedanke, so ein bisschen aristotelisch, der auch gesagt hat, klar, wir kommen alle mit einem ethischen Sinn auf die Welt. Und dann ist es aber wirklich Übungssache. Und das mache ich nicht mal eben, weil ich jetzt gerade meine Ethical Leadership 5 Minuten habe und ich halte eine flammende Rede und dann drehe ich mich um und schnauze einen an. Sondern da muss ich. Das hat viel mit kritischer Selbstreflexion zu tun, weil es ist sehr schwierig, wenn man in so einer Machtposition ist, dass man so den Kontakt mit Terra nicht verliert, dass man sich immer wieder mal überlegt, was sind denn so Verhaltensweisen? Wir haben ja alle unsere Erfahrungen gemacht mit Führung schon. Was sind so die Dinge, die mich gestört haben? Was sind die Dinge, die ich gut fand? Wie mache ich das? So kleine, so eben dieses tägliche Workout. Ich lese gerade dieses Buch, die 1%-Methode, ja, wo man sich
Ja, das habe
überlegt,
ich auch
was
gelesen.
sind so, alles
Ja.
super, oder? Ich bin
Ja, sehr
total,
gut.
total begeistert.
Also können wir in die Shownotes packen.
Ja, unbedingt. Ja. Ich muss dauernd stoppen und dann schreibe ich da wieder was dazu, weil mich das sehr inspiriert. Also, wie kriege ich das in die kleinen Dinge? Das sind jetzt nicht die großen Momente. Und du sagst ja, dieses Thema Vorbildfunktion. Das spukt ja überall rum, steht in jedem Code of Conduct, aber keiner weiß so richtig genau, wie es
Und
geht.
das ist überhaupt richtig. Wahrscheinlich
Doch,
schon.
doch. Also das
Das
denke ich
glaube ich
schon,
auch.
weil wir lernen ja gerade in unserem ethischen Verhalten durch Nachahmung. Und das ist eben auch also der erste Schritt für mich für ethische Führung ist immer, nie, nie, nie zu vergessen, dass man als Führungskraft ständig unter Beobachtung steht und dass alles, was ich mache, wird interpretiert. Alles. Und ich weiß nie, wie es ankommt. Oft unschuldige Sachen werden in eine Richtung interpretiert, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel bei anderen Kunden von mir ging es darum, dass Geschäftsführer von einer Filiale bringt seinen Nachfolger in die Kantine. An der Kasse zahlen sie nicht, weil die Geschäftsführer kriegen einmal im Monat ihre Abrechnung fürs Essen. Die Mitarbeitenden sehen aber nur, oh,
Der
die
zahlt
verdienen so
nicht.
viel mehr, die zahlen nicht. Ja, das ist auch nicht ganz banal, dafür eine Sensibilität zu entwickeln. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, mal einen ganzen Tag lang, wenn jetzt so eine Kamera, so eine Hidden Camera mich so einen ganzen Tag verfolgen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich das als Trainingseinheit in unserem Leadership-Training zeigen möchte oder lieber nicht. Ja, so eine
Ja,
Art,
das
so
ist
ein
ja die
bisschen so.
Frage Hinterbühne, Vorderbühne, ne? Also du
Ja,
weißt ja, du
ja.
begegnest ja jemanden und du weißt gar nicht, was die Hinterbühne ist und was ist die ganze Geschichte dahinter.
Ja, sehr
Das
schön.
heißt,
Ja.
wir haben ja ganz viele Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, deren Verhalten wir von außen sehen, aber wir wissen ja
Ganz
gar nicht,
genau.
was ist die Hinterbühne. So, und ich glaube halt, das kann man wahrscheinlich auch tatsächlich nicht immer abschätzen, weil das kann man ja nur rauskriegen, indem man fragt. Und wenn man
Ganz
fragt,
genau.
dann muss man auch die richtige Antwort kriegen, ne? Also so, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung in dem Kontext. Deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn man so ein Grundvertrauen hat. Also, dass das schon okay ist, aber das darf natürlich bewiesen werden durch verschiedene andere Dinge, ne? Also, hat
Ja,
man
das
gehört,
ist, ja.
ne? Noam Chomsky, ne? Die Karte ist nicht das Gebiet, war das, glaube ich. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ich möchte jetzt bitte keine
Na, um Gottes Willen.
LinkedIn-Shitstorm auslösen, ne? Aber also auf jeden Fall, das ist ja ganz häufig eine große Herausforderung.
Ja, und das kann man, wie du schon sagst, das ist auch nicht so einfach anzusprechen. Und da sind wir gleich mittendrin beim Thema Speak Up. Das haben wir nicht richtig gelernt, also jemand mal zu sagen, hey, das fand ich jetzt, ich fühle mich da jetzt zum Beispiel ungerecht von dir behandelt. Sag das mal deinem Chef. Wie sage ich das? Ja, und ich kann das schon, man kann alles sagen, es kommt darauf an, wie man es sagt.
Ja.
Und na, da habe ich auch so ein Trainingskonzept entwickelt, wie man das machen kann, wie man das auch mit Rollenspielen trainieren kann. Wie kann man auch, und für die Führungskraft ist es am wichtigsten, das, was davor kommt, nämlich das gute Zuhören. Und das ist eben auch wieder nicht was, wo ich dann mal eben sagen kann, ist mir mal in meiner Karriere passiert, da war ich bei einem sehr despotischen Chef und der hat dann irgendwann verkündet, ja, wir machen jetzt eine Strategiesitzung und wir wollen zusammen überlegen, was wir mit unserer Organisation machen. Und das war also wahnsinnig unangenehm, weil man war ständig eigentlich eher so auf Sklavenniveau und dann sollte man auf einmal da seine Meinung einbringen, die ja sonst nicht wirklich gehört werden wollte. Ja, das geht eben nicht. Das passiert lange, bevor dir irgendwann jemand was Kitzliches sagen will, dass du diesen Rahmen schaffen musst. Und dafür, ja, das ist auch, das passiert schnell in der Hektik des Alltags, dass jemand kommt zu mir und sagt, nee, kann ich jetzt nicht. Oder ich denke, ah, das ist der schon wieder. Also man muss dann sich dafür die Zeit nehmen. Und auch so zuhören, dass, ja, warum sagen Leute nichts? Haben wir vor allem mit dem Volkswagen-Skandal gesehen. Da nach Volkswagen kamen Kunden auf mich zu und wollten was über Speak Up haben, weil sie gesehen haben, hey, da hat keiner was gesagt. Und wir wissen auch aus der Forschung, bevor so ein Skandal rauskommt, die Leute intern wissen mindestens seit einem Jahr, dass da was nicht okay ist. Und warum sagt keiner was? Da gibt es auch wieder Forschung dazu, die man eigentlich nicht braucht, wenn man das intuitiv eigentlich versteht. Das ist, wenn man Angst haben muss, dass das negative Folgen hat und wenn man den Eindruck hat, es wird eh nichts nützen.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Ich glaube, der andere Teil ist eine Sozialisierungsgeschichte
Oh ja,
in
ja,
meiner
ja.
Welt. Aber also ein Unternehmen oder ein Mitarbeiterkreis ist ja auch ein soziales System. Und ich glaube, Gerade Unternehmensethik oder integritätsförderliches Verhalten hat ja viel damit zu tun, was ist in diesem Kreis auch sanktioniertes Verhalten und was ist gut angesehenes Verhalten. Ich meine, das wissen wir alle als Kinder oder was, wenn in der Familie klar ist, man stiehlt nicht, dann stiehlt man nicht, ohne dass man Angst hat. Man macht es nicht deshalb, weil man keine Sanktionen fürchtet, sondern man macht es auch deshalb, weil das einfach nicht sich gehört, in Anführungszeichen. Und wenn du jetzt, es gibt ja das Phänomen, du fährst nach Rom, da gibt es Familien, die quasi systematisch dich bestehlen, ja. Ich glaube, in diesem sozialen System ist es einfach lobenswert, wenn man es schafft, am Tag so und so viel 100 Euro irgendwelchen Leuten oder Kameras früher oder was auch immer, Handys heute, jemand aus der Tasche gezogen zu haben. In dem sozialen System ist es einfach förderlich, dass man das macht. Und deswegen, du möchtest dich ja als soziales Wesen immer im sozialen System förderlich verhalten und der Gemeinschaft dienen.
Ganz
Und je
genau.
nachdem, wie deine Gemeinschaft halt so aufgestellt ist, verhältst du dich halt auch so. Und deswegen hast du da auch gar kein Unrechtsbewusstsein, weil das soziale System das immer überschreiben wird. Und ich glaube, das ist eine der Hauptursachen für so Phänomene wie jetzt, wie du jetzt gerade Volkswagen oder was auch immer erwähnt hast. Ich glaube nicht, dass es nur Angst ist. Ich glaube, es ist einfach ein soziales System, wo bestimmte Werte einfach höher stehen als andere Arten von Werten. Also der Wert, ein tolles technisches Produkt anzubieten und irgendeine coole technische Lösung zu finden und irgendwie viele Autos zu verkaufen, hat möglicherweise den Wert überschrieben, ob das vielleicht jetzt wirklich so ethisch und ist oder ob das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen zu weit geht, so. Und ich glaube, deswegen wird es dann auch als normal empfunden in so einem Kontext. Und wenn ich es normal empfinde, sehe ich, habe ich auch gar kein Störgefühl. So. Das Lustige ist, ich bin ja Strafverteidiger und ich sehe ja dann hinten raus immer die, erst einmal die Reframings, die dann kommen für so ein Verhalten. Und ganz tief drin wissen die meisten Leute schon, dass das vielleicht nicht ganz so optimal war. Aber man muss dafür, glaube ich, ein großes Herz und großes Verständnis haben. Weil dieses soziale System entsteht nicht durch eine Person oder eine Führungskraft, sondern vielleicht auch durch eine Kumulation von verschiedenen Werten und Faktoren. Also
Ja, da
ich
kommt
kann sie da
ganz viel
besser aus, aber ich glaube,
zusammen,
das sehe
ne?
ich halt immer in meiner Praxis dann irgendwann.
Ja, das ist auch, wie du sagst, also da kommt ja ganz viel rein. Also man will dazugehören und man will aber, wir haben alle das Bedürfnis, uns als gute, ethische Menschen zu
Genau.
sehen, ja? Und wenn das jemand anzweifelt, da gibt es auch wieder einen fancy wissenschaftlichen Begriff dafür, das heißt Moral Identity Threat. Und das ist natürlich gleich, wenn ich also jetzt dann. Wenn mir jemand das sagt, dann kommt natürlich auch die Angst, uff, jetzt werde ich aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Und da spüren natürlich auch alle sofort, das sollte ich jetzt vielleicht meinem Chef nicht sagen. Also warum das so komplex ist, solche Themen anzusprechen, ist eben, weil es für beide Seiten Angst auslöst. Also für den, der was anspricht, der genau weiß, was das in dem anderen triggert und auch in dem, der angesprochen wird. Und deswegen lavieren wir da so drumrum. Und dann kommt auch das dazu, wenn ich da nicht die Kultur dafür aufbaue, dass das gewollt ist in einem Unternehmen und alles sehr politisch, Unternehmen sind ja immer sehr politisch, dann ist das sehr schwierig. Also da muss man schon, das ist Arbeit.
Genau,
Da
ich
kann
meine,
man nicht,
darf
ne?
das auch nicht, deswegen bin ich ja auch als Strafverteidiger auch für Unternehmen oder was auch immer. Ich denke immer, man muss ein großes Herz für die Menschen haben. Und deswegen, ich glaube halt, das ist total normal. Also, dass man sich so verhält, weil man auch ja in so einem sozialen System erzogen ist. Und die eigene Reflektiertheit, wenn ich jetzt als Führungskraft unterwegs bin, eine eigene Reflektiertheit herzustellen über solche Sachen, ist ja auch wahnsinnig viel Zumutung. Also ich meine, jeder hat zu Hause ein Thema, irgendein Kind ist krank, die, was weiß ich, Streit in der Beziehung, was auch immer, man schlecht geschlafen, was ich, Schmerz im
Hunger.
Rücken, Hunger, ganz banale Dinge, ne? So. Und dann stehst du dauernd unter Beobachtung, musst dich immer perfekt verhalten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen arg viel verlangt häufig, ja, von den Leuten. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man die 1%-Methode macht, so wie du das vorschlägst, und einfach sich Schritt für Schritt vielleicht einfach verbessert an der Stelle. Aber dieses diese große Integritätsglocke, alles sind die besten Menschen der Welt. Es wäre ja jeder gerne, aber gucken wir uns die Welt an. Es kann nicht, also kann ja nicht sein, so
Ja,
richtig.
sehr schön. Ja, also ich mag das auch gern, dass du das sagst, so als Strafverteidiger. Man muss ein großes Herz haben für die Menschen. Ja, so Compassion, was nicht so, das ist das auch, was Leute, glaube ich, auch abschreckt an Ethik manchmal, dass man denkt, ah, ich werde da beurteilt und dann kommt unter Umständen raus, dass ich kein guter Mensch bin. Sondern es geht mehr darum, was will ich denn erreichen? Was ist mir wichtig? Und was ist denn die Situation? Was passiert da für den Menschen, dass man dann so, dass man, ja, Compassion, ich finde immer kein so gutes Wort, dass man so ein tiefes Verständnis für die Situation des anderen Menschen hat. Dadurch ist man dann auch nicht aufgeregt und getriggert, ah, was macht der da? Oder, sondern kann dann sein Nervenkostüm beruhigen und über Lösungen nachdenken. Und weil du auch gesagt hast, Perfektionismus, das ist natürlich auch Elizabeth Gilbert, die Autorin von Eat, Pray, Love, hat auch ein tolles Buch geschrieben, The Big Magic. Und die hat da gesagt, dass Perfektionismus ist nichts anderes als Angst in einem Nerzpelz.
Perfektionismus ist sicher Angst, Angst vor
Ja,
Versammeln im
genau.
weitesten Sinne.
Und deswegen ist es auch gar nicht so, dass man als Führungskraft immer perfekt erscheinen sollte, weil dann sagt mir auch keiner was, weil ich will ja auch als perfekt erscheinen, wenn mein Führungskraft so perfekt ist. Und es geht auch darum, so zu zeigen, hey, da ist jetzt eine Situation, da weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Lass uns drüber reden.
Ja, und einfach mal sagen, ich weiß es vielleicht auch mal nicht, ne?
Gen
Also
genau.
das darf man halt auch zulassen. Aber das fällt uns allen, glaube ich, schwer.
Ist schwer.
Ja, und
Also
vor allem die
ich.
Rolle, die man halt so einnimmt, ist ja oft auch die, dass man ja eigentlich das genau nicht den Eindruck erwecken wollte, dass man nicht weiter weiß an der Stelle, ne? So ist es
Ist
halt.
ganz schwierig mit Fehlern. Ich habe ja gerade so eine Initiative mit meinem Kollegen Christian Hunt, wo wir über Fuck-ups im Compliance sprechen wollen. Und wir merken, dass es wirklich, das gibt es ja überall in allen möglichen anderen Industrien schon, wo man über Fehler redet und was man daraus lernen kann. Ist natürlich für Compliance wahnsinnig schwierig, weil sie sind ja eigentlich auf der Mission, andere vor Fehlern zu retten. Und wenn man, das ist eine wahnsinnige Hürde, dann selber zu sagen, wir haben da was falsch gemacht, weil natürlich dann so der Backlash
Ja, das
gefürchtet wird,
Problem ist
ne?
halt immer dieses falsch gemacht. Ich mag ja zum Beispiel, es gibt ja den Spruch, Feedback ist die höchste Form der Liebe. Man darf halt damit umgehen können, wenn man Feedback bekommt und es gibt eigentlich keine Fehler, sondern es gibt eigentlich nur Feedback. So, wenn man es schafft, auf diese Einstellungsebene runterzubrechen, was ein Riesen-Challenge
Ist
ist,
schwierig.
dann kann man aber genau solche Sachen machen. Also ich glaube, da kann man sich tatsächlich vielleicht auch die Luftfahrtindustrie oder so zum Vorbild nehmen. Bei Piloten oder Pilotinnen, da wird nicht diskutiert, wer ist jetzt schuld, sondern da wird diskutiert, was ist jetzt schiefgelaufen, wie machen wir das jetzt besser. Und da gibt es eine ganz offene Feedback-Kultur, weil wenn dieses Flugzeug halt abstürzt, sind halt alle tot. So. Und deswegen, es bleibt ja kein Raum mehr für du bist jetzt schuld und Fingerpointing, weil das bringt einen einfach schlicht nicht weiter. Das ist eh schon passiert. Ja. Also du kannst eine Sache, die in der Vergangenheit passiert ist, kannst du nicht dadurch ausräumen, dass du sagst, du bist schuld. Ja, vielleicht, das ist halt die Herausforderung im Strafrecht, ne? Wir haben ja dieses berühmte Schuldprinzip und dann guckt man immer, wer ist schuld und so. Und aber genau das verhindert ja, dass in Zukunft bestimmte Sachen nicht mehr passieren, weil ja alle Angst haben müssen, dass sie was sagen. Ja? Und das, wenn wir das schaffen würden in der Compliance-Kultur, dieses, deswegen sind anonyme Hinweisgeber-Hotlines auch so wertvoll manchmal, dieses Schuldprinzip wegzubekommen hin auf ein Feedback-Prinzip, dann kommen wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, gerade was Unternehmensethik und Compliance angeht.
Ja, da habe ich gerade heute Morgen auch viel nachgedacht drüber. Das mit den Fehlern ist einfach so tief in uns drin. Zum einen glaube ich einfach neurologisch, weil es unser internes Risikomanagement ist, wo wir als Urzeitmenschen gelernt haben zu überleben. Deswegen, ne, kommen wir gar nicht drum rum, da immer so zu gucken und Negativity Bias und so weiter, immer uns mehr auf die Sachen, die nicht funktionieren, zu konzentrieren, einfach um sicher zu gehen, um zu überleben. Deswegen kriegt man es schlecht raus. Dann kommt unser Schulsystem dazu, wo man auch auf Teufel komm raus drauf getrillt wird, Fehler zu vermeiden. Ja, und dann soll man da in ein Unternehmen kommen und da eine offene Fehlerkultur
Da kommen wir auch zu der Frage sozusagen, wie können denn Unternehmen jetzt genau angesichts dieser Herausforderung ihre Führungspersonen, ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, ihre ethische Kompetenz zu fördern? Was kann man da tun?
Ja, das ist, was wir häufig sehen, ist, dass da quasi nichts passiert, sondern man so auf dieser formalen Ebene bleibt. Wir haben eine Code of Conduct, wir haben alle Policies, wir machen ein Online-Training und dann bleibt es da und ja, und dringt einfach nicht ein in die Kultur, ja. Und was ich da zurzeit mir auch nochmal genauer anschaue, ist das Thema Ethics Champions. Kann ich da noch mehr Leute an der Basis gewinnen, die sich da so ein bisschen, die da so eine Art Sounding Board sind, wo Leute auch hingehen können, die sie kennen, die auch den Geschäftsbereich gut kennen. Dann natürlich Führungskräftetrainings, dass die auch, weil häufig was mir meine Kunden auch immer sagen, dass Führungskräfte, ja, die gerade mittleres Management haben 1.000 Millionen andere Sachen auf ihrer Agenda. Und dann kommt auch nochmal Compliance und das ist nicht irre. Das macht mich langsamer und da kommen all diese Abwehrreaktionen dagegen. Und da muss man von wegkommen und versuchen, wie kriege ich jetzt das Thema Compliance und Ethik auf die Agenda der Führungskräfte? Also, das Mantra dafür ist, make it about them. Und nicht so, ist ja auch verständlich, Compliance hat all diese Dinge und die müssen jetzt in die Organisation pushen. Sondern wieder Push ist gegen Push, sondern da muss ich, das muss ich anders machen. Das ist auch, fängt auch schon an, weil wie wir uns so Ethik vorstellen. So traditionell sagt man so, ja, das sind so Prinzipien, die man sich ausdenkt, um zu beurteilen, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist dann irgend so ein weißer alter Mann, der auf einem Berg sitzt und der guckt also runter, ja, und dann die Compliance. Man hat ja auch oft so dieses Vorurteil, Compliance, die haben ja keine Ahnung von unserem Geschäft, ne? Und diese,
Aber
das
ich
ist
glaube, das ist mittlerweile relativ gut,
ja, also
oder?
auch so eine
Hoffe ich.
unbeliebte Ausrede oder so, sondern zu zeigen, wo habe ich denn solche Themen? Wie kann ich das mit meinem Team besprechen? Wie kann ich auch glaubwürdig zeigen als Führungskraft, dass das eine Priorität für mich ist? Ich brauche mich auch nicht wundern als Führungskraft, wenn ich immer nur erzähle, Profit, 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 dass mir dann keiner erzählt, wo es irgendwo mit Compliance hakt. Ja, und da gibt's auch Studien dazu, die zeigen, je mehr Führungskräfte solche Themen auch mal aktiv ansprechen, umso mehr haben Mitarbeitende das Gefühl, dass sie sowas ansprechen dürfen. Ja.
Ja, das ist ein
Das ist
ganz
eigentlich
wichtiger
auch recht logisch, muss man aber mal vermitteln und sagen und auch den Rahmen für schaffen und unter Umständen auch, ja, meistens muss man Führungskräften auch schon so ein paar Tools mit an die Hand geben, wo und wie sie das machen können. Was sind typische vorhersehbare Situationen in meinem Bereich? Besprich das mal mit deinem Team. Ich mache das zum Beispiel mit so einem Spiel, so kleine Spielkarten, wo ich mit den Kunden typische Situationen rausarbeite. Mit Multiple Choice, wo man mal so drüber diskutiert, wo die Antworten aber auch nicht perfekt sind, ne, wo es darum geht, wie kann man das denn machen und schon auch hinweisen dann hinterher, was eine gute Lösung wäre. So, aber auch, um das zu brechen, dass man immer denkt, das ist nur schwarz-weiß bei Compliance und meistens darf man was nicht.
Genau, und ich meine, gerade Compliance und Ethik, ich meine, die Frage ist, wie verknüpfe ich das so, dass es nicht nur ein Regelwerk ist oder nicht nur Zeigefinger sozusagen. Also, ja, was ist da deine praktische Erfahrung? Gibt es da irgendwelche praktischen Tools, die man da heranziehen kann?
Um das bei Führungskräften zu
So zu
vermitteln.
implementieren, also was würde
Ja.
eine konkrete Maßnahme zum
Ja,
Beispiel?
also in meinem Ethics-Gym nutze ich da zum einen die Arbeit meiner internen Forschungsabteilung. Das ist mein Ehemann, der ist ja Professor für Unternehmensethik hier an der Uni Lausanne. Und der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Dark Pattern, wo er verschiedenste Skandale, ja, durchgeknetet hat. So, er hat zum Beispiel alle Gerichtsunterlagen von dem France Telekom-Skandal, als sie dann diese Serie an Selbstmorden hat, gelesen, um so rauszufiltern, was sind denn da so die tiefer liegenden Ursachen in der Kultur, in der Führung, im Incentive-System, was ist da eigentlich so passiert? Und das ist auch was, wo, was muss man sich mal bewusst machen. Ja, so, das, auch das Thema Ungerechtigkeiten. Wie mache ich das eigentlich, dass ich auf Gerechtigkeit in meinem Team achte als Chef? Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Wir alle haben Vorlieben für bestimmte Menschen. Um wen kümmere ich mehr? Den Mitarbeiter, der gerade ein bisschen mehr Hilfe braucht oder meine Top-Performer? All das mal bewusst zu machen, dass das passieren kann, auch wenn ich ein super Mensch bin, ja, aber dass ich so weiß, was sind so die Trigger-Points, auf die ich da achten muss, sich mal auseinandersetzen, was sind so die Themen, die in unserer Abteilung aufkommen können und da mal drüber reden. Wie, ja, was auch dass viele auch mit so Geschichten erzählen. Ja, wir haben da mal mit einem Executive Team gearbeitet, die sollten mal so ein knackiges Statement über ihren neuen Code of Conduct machen. Und so meistens ist ja Tone of the Top so ein bisschen lahm. Da kommen so Allgemeinplätze wie: Ist wichtig für unsere Reputation und Integrität ist die Basis unseres Erfolgs. Und dann schlafen alle ein und keiner. Es ist halt sehr, sehr klinisch. Aber weil, und da in diesem Projekt mit diesem Führungsteam haben wir festgestellt, dass da viel so, dass das viel mit Identität zu tun hat. Weil wenn ich über so Werte rede oder auch mal so Sachen, wo ich was nicht gewusst habe, da scheint man zu schwach und man, wir haben ja als dieses Bild, man muss so stark sein als Führer. Aber eigentlich, wenn ich Verwundbarkeit zeige und das zugebe, bin ich ja besonders stark. Ja, also wir hatten da das Beispiel von dem CEO dieser Firma. Der hat dann gesagt, ja, für ihn ist das wichtigste Thema im Code of Conduct Arbeitssicherheit, weil er mit seinem Opa, mit dem Großvater nicht sprechen konnte, nicht ordentlich kommunizieren konnte, weil der war taub, weil er lange in einer sehr lauten Glasfabrik gearbeitet hat. Und er war dann ganz unsicher, ob man das so kommunizieren kann, diese Geschichte, weil er Angst hatte, das wäre irgendwie zu persönlich und zu emotional. Aber das ist genau der Knackpunkt. Man braucht so, um so diesen Ton vom Top wirklich bewegend zu machen, braucht man ein Minimum an emotionalen Ton, weil das zeigt, dass es einem ernst ist und dann ist es auch anderen Leuten ernst. Ja, Goethe hat schon gesagt, wer Herzen bewegen will, muss vom Herzen sprechen. Passt gut zu deinem Herzthema vorhin.
Stimmt. Und das ist, finde ich, auch ein ganz tolles Schlusswort für unseren Podcast. Wir sind nämlich schon
Ja.
am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben auch das Thema relativ umfassend beleuchten können. Oder was denkst du?
Ja, ich denke, wir haben viel abgeklappert und schöne Gemeinsamkeiten entdeckt. Überraschende.
Ja, das ist immer gut, wenn man im Leben ab und zu überrascht wird. Das ist toll.
Hat Spaß
Ja.
gemacht.
Vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Es war eine schöne Diskussion. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Dr. Palazzo haben, ich verlinke natürlich Ihre Kontaktdetails in Shownotes, vielleicht auch die eine oder andere Literaturempfehlung, die sie uns heute geben konnte. Und Fragen an mich natürlich gerne an info@rosinus-on-r.com. Vielen Dank, liebe Bettina. Bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.